Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Lennart Pyritz, guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts erkranken in Deutschland jährlich einige tausend Männer neu an Hodenkrebs. Er zählt damit eher zu den seltenen Krebskrankheiten. Anders als bei vielen häufigen Tumorerkrankungen sind die Betroffenen allerdings meist sehr jung. Bei Männern zwischen Mitte 20 und Mitte 40 ist es die häufigste Krebsart. Glücklicherweise sind die Chancen, die Krankheit zu überleben und vollständig geheilt zu werden, bei Hodenkrebs gut, wenn er rechtzeitig entdeckt und richtig behandelt wird. Wie sich die Erkrankung bemerkbar macht, welche Ursachen dahinter stecken, wie sie therapiert wird und was die Diagnose für das Leben der Erkrankten bedeutet, darüber sprechen wir in der heutigen Ausgabe der Sprechstunde bis 11.30 Uhr. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Direkt nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr berichten wir davor zunächst über eine Reihe anderer aktueller Themen aus der Medizin. Wir blicken auf das Thema Impfen und Corona. Da gab es gestern gleich zwei aktuelle Entwicklungen. Zum einen wurden Empfehlungen zur Impfstrategie vorgestellt und zum anderen haben die Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech vielversprechende Ergebnisse einer Impfstoffstudie präsentiert. Es wird außerdem um die Frage gehen, wie die Zahl der Amputationen aufgrund des diabetischen Fußsyndroms um die Hälfte gesenkt werden könnte und welche Rolle die Corona-Pandemie auch bei diesem Thema spielt. Und wir berichten über neue Erkenntnisse zur Behandlung von Depressionen mit nicht-invasiver Hirnstimulation, also mit Magnetfeldern oder Strom. Und nach den 11 Uhr Nachrichten widmen wir uns dann in einem Interview speziell der Frage, welche psychischen und sozialen Folgen die Diagnose Hodenkrebs für junge Männer hat. Und damit zum heutigen Schwerpunktthema. Zugeschaltet aus Mannheim ist unser Gesprächsgast, Professor Maurice Stefan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum Mannheim und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Herr Professor Michel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Guten Morgen. Herr Professor Michel, um nochmal die Dimension der Krankheit abzustecken, wie viele Männer erkranken eigentlich im Laufe ihres Lebens an Hodenkrebs?
Also es ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern im Alter zwischen 20 und 40 Jahren und wir haben in Deutschland etwa 4000 Neudiagnosen, die pro Jahr gestellt werden. Die Tendenz hier ist leicht steigend.
In welchem Alter, Sie haben jetzt schon gesagt zwischen Mitte 20 und Mitte 40, in welchem Alter tritt Hodenkrebs denn am häufigsten auf?
Ja, es ist diese Altersspanne, wobei man hier unterscheiden muss, welcher Typ von Hodenkrebs vorliegt. Es ist prinzipiell zu unterscheiden in die seminomatösen Hodentumore und die nicht seminomatösen Hodentumore. Die seminomatösen Hodentumore sind noch etwas bei den jüngeren Männern und in dieser Altersspanne bei den etwas älteren sind es dann die nicht seminomatösen Keimzelltumore, die auftreten.
Wie unterscheiden sich diese beiden Hodentumorarten?
Sie entscheiden sich in den Symptomen gar nicht, aber diese histologische Bezeichnung ist sehr wichtig, weil sie etwas über den Ursprung des Krebses sagen, also von welchen Zellen sie genau ausgehen und sie sind ganz bedeutsam für die Art der Therapie, die man den Patienten empfiehlt und sie sind auch entscheidend für die Prognose, die die Patienten haben, also für uns ein sehr wichtiger Parameter, wie wir die Patienten behandeln. Für die Symptome, wie gesagt, von den Patienten selber ist in erster Linie da nichts unterschiedlich festzustellen.
Auf die Therapie wollen wir etwas später noch genauer schauen. Wenn wir erstmal bei dieser Altersspanne bleiben, was gibt es da für Erklärungsansätze, dass Hodenkrebs eben vor allem bei jungen Männern auftritt, in dieser Altersspanne Mitte 20 bis Mitte 40?
Bei den Krebsarten ist ja ein Hauptforschungsprojekt insgesamt zu klären, wieso kommt es zu Krebs. Beim Hodenkrebs ist es so, dass wir hier wissen, dass es eine genetische, also eine Veranlagung gibt, Hodenkrebs zu bekommen. Und wir wissen, dass es Umweltfaktoren gibt, die scheinbar auf den Fötus, also bei der schwangeren Mutter, des im Mutterleib heranwachsenden Kindes eine Auswirkung haben können. Und hier sind es besonders chemische Substanzen aus dem Umfeld, die hier eine Prädisponierung machen. Aufgeführt werden hier zum Beispiel Phthalaten, die als sie Weichmacher sind in Kunststoffen und in Möbeln, die eine mögliche Veränderung hervorrufen, wie gesagt, im sehr frühen Stadium der Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Ein anderer Faktor, der eine Rolle spielt, ist der Hodenhochstand. Die Hoden wachsen ja im Fötus von der Anlage hinten an der Niere nach unten und treten dann aus in den Hodensack. Und bei einer Reihe von Kindern ist zum Zeitpunkt der Geburt ist noch nicht so, dass die Hoden beidseits im Hodensack vorhanden sind. Deswegen ist es eine sehr wichtige Aufgabe von den Kinderärzten zu überprüfen, ob beide Hoden tatsächlich schon runtergetreten sind in den Hodensack. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das auch medikamentös versuchen zu beschleunigen oder auch zu operieren, damit der Hoden nach unten kommt. Und diese verzögerte Runtertreten, je länger das dauert, erhöht auch leicht das Risiko, später einmal an Hodenkrebs zu erkranken.
Sie haben jetzt eine Reihe von Ursachen aufgelistet. Gibt es dann sozusagen auch vermeidbare Risikofaktoren? Also das wäre dann, dass man bestimmte Umwelteinflüsse, diese Phthalate, die Sie genannt haben, dass man das versucht zu vermeiden?
Ja, das ist momentan Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchungen, das zu erhärten und unter Umständen solche Substanzen auch versuchen, aus der Umwelt zu entfernen. Was sicherlich beeinflussbar ist, dieser Hodenhochstand, auf den die Eltern des Kindes ein Augenmerk haben sollen, zusammen mit dem Kinderarzt, dass das entsprechend nicht zu lang prolongiert wird, sondern dass das dann auch angegangen wird.
Wenn wir jetzt auf den Beginn der Erkrankung schauen, was genau passiert beim Tumorwachstum im Hoden? Welche Gewebe sind da betroffen? Da haben Sie eben schon genannt, das betrifft unterschiedliche Gewebe, je nach den beiden unterschiedlichen Hodenkrebsarten.
Es ist letzten Endes sind es die Keimzellen, die ein unkontrolliertes Wachstum entwickeln und es dadurch zu einer kleinen Knotenbildung im ersten Stadium kommen, die dann entsprechend größer wird und die dann auch für den Betroffenen so spürbar ist, dass er, wenn er den Hoden tastet, dass er dann merkt, dass dort ein knotiges Gebilde sich im Hoden tasten lässt.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ist es schmerzhaft, beziehungsweise woran bemerkt man als Betroffener so eine Hodenkrebserkrankung normalerweise zunächst?
In der Regel ist es tatsächlich so, dass es Schmerz ist ja ein Warnsymptom, dass diese Tumore, wenn sie entstehen, eher keine Schmerzen machen, sondern tatsächlich durch die Entwicklung eines Knotens oder durch die Vergrößerung und Verhärtung des Hodens auffällig werden. Und das ist etwas problematisch, weil bei diesen jüngeren Männern natürlich auch das Schamgefühl da ist. Und wenn sich etwas am Hoden ändert, dann wahrscheinlich eine Schwelle vorhanden ist, die einige Männer veranlasst, nicht sofort den Arzt aufzusuchen. Und so haben wir leider tatsächlich auch in Deutschland eine Reihe von Patienten, die erst dann zum Arzt gehen, wenn der Hoden mandaringroß oder noch größer geworden ist und dann auch andere Symptome hinzukommen, die durch eine Metastasierung des Tumors dann erklärt werden können.
Was sind das dann für Symptome? Wie äußert sich das?
Ja, mit zunehmender Größe des Hodentumors findet dann entweder eine Streuung über die Lymphbahnen in die Lymphknoten statt. Und interessanterweise sind es nicht die Lymphknoten, die es in der Leiste zu tasten gibt. Denn das Abflussgebiet der Lymphgefäße vom Hoden geht hinten entlang der großen Gefäße, also der großen Hohlvene und der Hauptschlagader, die vor der Wirbelsäule sitzt. Und hier können sich Lymphknotenmetastasen bilden, die dann durch ihre Größe tatsächlich zu Schmerzen und zu Problemen führen, dass die Niere nicht mehr abfließen kann, weil sie staut. Und der Hodentumor kann auch über das Blutsystem streuen. Hier betroffen ist unter Umständen die Lunge, die Knochen oder auch in selteneren Fällen das Gehirn.
Das heißt, der medizinische Rat wäre zur Früherkennung regelmäßig selbst abtasten der Hoden.
Ja, also es ist natürlich insgesamt mit 4000 Erkrankungen pro Jahr in Deutschland keine sehr, sehr häufige Krebserkrankung. Aber es ist tatsächlich so, nicht, dass man sagen kann, der Mann sollte jetzt jeden Tag beim Duschen seine Hoden abtasten, aber er sollte schon ein Augenmerk darauf haben. Und wenn er feststellt, dass sich dort etwas verändert, dann sollte er zum Facharzt für Urologie gehen und sich entsprechend vorstellen, um es abklären zu können, was die Ursache ist. Denn die Ursachen für Veränderungen am Hoden können vielfältig sein. Nicht jeder Knoten, der sich dort bildet oder jede Veränderung ist automatisch ein Hodentumor. Es gibt auch andere gutartige Veränderungen, zum Beispiel am Nebenhoden, die sich bilden können und die mit Hodenkrebs nichts zu tun haben. Aber wichtig ist die entsprechende frühzeitige Vorstellung, um einfach das abzuklären und sicher zu sein.
Machen wir an der Stelle weiter. Wenn ich da etwas bemerke und zum Urologen gehe, was sind dann dessen Maßnahmen, um die Diagnose tatsächlich dann klinisch zu überprüfen?
Der Urologe wird zum einen den Hoden abtasten und er wird dann eine Ultraschalluntersuchung des Hodens machen. Der Hoden lässt sich sehr gut mit Ultraschall beurteilen. Und wenn das Hodengewebe unauffällig sich darstellt, dann ist es extremst unwahrscheinlich, dass dort ein bösartiger Tumor vorliegt. Und er kann dann aber den getasteten Befund verifizieren und kann dann häufig alleine schon durch die Tast- und Ultraschalluntersuchung sich festlegen, dass das, was sich dort gebildet hat, eben kein Tumor ist und gutartig ist und damit Entwarnung geben.
Wenn das noch nicht reicht, dann kommen Blutuntersuchungen und Gewebeuntersuchungen dazu?
Ja, insbesondere wenn man im Ultraschall dann eine Veränderung im Hodengewebe sieht, dann kann man und sollte man Blutwerte abnehmen. Das sind im Grunde drei Standardblutwerte, HCG, AFP und LDH nennen diese Blutwerte sich. Die sind aber nicht so, dass, wenn sie nicht erhöht sind, dass kein Hodentumor vorliegt. Die können erhöht sein. Zum Beispiel, wenn wir wieder auf diese prinzipiellen zwei Typen hineingehen, dann ist es so, dass das AFP eben erhöht ist, wenn es ein nicht-seminomatöser Tumor ist. Und hier kann man ein bisschen weitere Charakterisierungen haben. Aber diese Blutwerte haben auch eine besondere Bedeutung hinsichtlich des Verlaufes nach einer Behandlung, um zu sehen, wenn die vorher auffällig und positiv waren, dass sie danach eben wieder im Normbereich sind. Aber der wegweisende Befund ist tatsächlich der Ultraschallbefund.
Das heißt, die Diagnose ist dann doch recht schnell normalerweise möglich.
Ja, die ist mit einer Ultraschalluntersuchung doch in der Regel sehr schnell möglich. Im Zweifelsfall könnte man auch noch eine MRT-Untersuchung machen, also Magnetresonanztomographie, die ist aber selten erforderlich. Ja. Und die Therapie ist dann doch auch relativ schnell einzuleiten. Das bedeutet, dass operiert werden sollte.
Sie haben eben schon gesagt, Hodenkrebs ist ein bösartiger Tumor. Wenn er jetzt aber rechtzeitig entdeckt und dann behandelt wird, wie steht es um die Heilungschancen?
Je früher man ihn erkennt, also je kleiner der Tumorknoten am Hoden ist, desto besser sind die Heilungschancen. Die Heilungschancen sind bei vielen Patienten weit über 90%. In vielen Fällen muss man auch keine Anschlussbehandlung nach einer Operation machen, wenn der Tumor sehr klein war. Nur wenn der Tumor größer war und dann sich in der weiterführenden Diagnostik mittels einer Bildgebung, die den Körper von der Lunge bis in den Bauchraum untersucht, sich keine Hinweise zeigen, dann kann man häufig kontrollieren. Und wenn sich dort Hinweise für Absiedlungen zeigen, dann muss man tatsächlich therapieren. Aber auch in diesen Stadien, wo man dann therapiert, ist die Heilungswahrscheinlichkeit bei Hodenkrebs tatsächlich sehr, sehr gut.
Auch wenn man doch mit etwas Verspätung erst den Urologen aufsucht.
Auch in diesen Fällen, wenn man mit Verspätung den Urologen aufsucht und sich der Befund sehr bedrohlich anhört mit Absiedlungen in anderen Bereichen, haben wir doch bei diesem Tumor die Möglichkeit, den relativ gut zu kontrollieren.
Wenn wir jetzt auf die Therapie schauen, was ist da normalerweise der erste Schritt?
Der erste Schritt ist, dass man die Operation durchführt. Hier wird in der Regel der Hoden entfernt. Dann wird es histologisch untersucht, charakterisiert, was für ein Tumortyp ist es, wie groß war der Tumor, waren Tumorzellen in den Lymphgefäßen oder Blutgefäßen zu sehen. Und darauf basierend wird dann die Kontrolle des Körpers mit dem üblicherweise CT oder MRT gemacht, also Lunge und Bauchraum und Lymphstationen untersucht. Und dann kann weiter beraten werden, wie man am besten vorgeht.
Wonach richtet sich denn diese Beratung? Es gab ja kürzlich auch eine neue S3-Leitlinie, die vorgelegt wurde, eben zur Behandlung bei Hodenkrebs.
Wir haben beim Hodenkrebs eine der am frühesten initialisierten Behandlungsleitlinien gehabt. Diese ist jetzt überführt worden in eine AWMF S3-Leitlinie. Das ist die höchste Leitlinienqualität, die man erreichen kann. Mhm. Die Leitlinien werden ja interdisziplinär erarbeitet. Und hier kann man sich dann sehr gut vorantasten und arbeiten, was für den Patienten am geeignetsten ist. Das geht von Kontrolle. Und der Trend geht auch dahin, dass man eher kontrolliert und etwas zurückhaltend ist und dass man dann aber tumorbezogen beim Seminom zum Beispiel auch über eine Bestrahlung der Lymphabflusswege diskutieren kann mit dem Patienten, wenn es dafür eine Indikation geht, oder dass man eine entsprechende Chemotherapie bei den Patienten macht.
Und wenn wir das nochmal ein bisschen im Detail aufrollen, in welchen Fällen würde man eine Bestrahlung wählen und in welchen Fällen eine Chemotherapie?
In den frühen Erkrankungsstadien mit wenig und kleinen Metastasen bei einem Seminom, diesem einen Typ, dann kann man eine Bestrahlung wählen, alternativ aber auch eine Chemotherapie machen. Und in den bei den nicht-seminomatösen Keimzelltumoren ist es in erster Linie die Frage, kann ich zuwarten oder wenn ich den Hinweis habe, dass dort Absiedlungen sind, dann wird eine Chemotherapie bei den Patienten empfohlen werden.
Diese Therapieauswahl, wie läuft das ab? Inwieweit kann der Patient da eingebunden werden oder eventuell auch wählen, mitentscheiden?
Insbesondere in den sehr frühen Erkrankungsstadien gilt es, selber mitzubestimmen, welches Risiko ich für mich in Kauf nehmen möchte, bedeutet das Risiko, dass obwohl in den Bildern nichts angezeigt wird, doch im Körper eine Metastasierung vorangelegt sein kann, die aber noch so klein ist, dass man sie nicht sieht. Hier ist die Wahl zwischen abwarten und später aktiv werden oder tatsächlich je nach Tendenz und Neigung auch des Patienten zu sagen, nein, ich möchte den allersichersten Weg gehen und mache jetzt eine weitere Therapie. Die weitere Therapie, und das spielt in die Abwägung natürlich hinein, ist auch mit gewissen Nebenwirkungen behaftet. Nicht nur mit akuten Nebenwirkungen, sondern unter Umständen auch mit Nebenwirkungen, die erst später im Lebensalter auftreten.
Stichwort Sexualität, Familienplanung.
Ja, das ist ein Thema, insbesondere auch die Chemotherapie, die führt ja dazu, dass zunächst mal die Fertilität, also die Fruchtbarkeit, doch herabgesetzt wird bei den Patienten. Und die Chemotherapie macht auf lange Sicht auch unter Umständen Bluthochdruck und Stoffwechselerkrankungen. Die Bestrahlung, wenn man die macht, die führt nach längeren Verläufen, also nach 15 Jahren und mehr, zu einer leichten Erhöhung des Risikos, dass ein Zweitumor irgendwo im Körper entsteht. Und das alles gilt es abzuwägen, aber das kriegen die Patienten eigentlich relativ gut hin, sich selber einzuschätzen, welchen Weg sie dann einschlagen. Für die Behandler, weil die Tumortherapie sehr individualisiert ist auf die konkrete Erkrankungssituation hin, gibt es auch eine Zweitmeinungsmöglichkeit, die eingeführt wurde vor vielen Jahren, die sehr erfolgreich ist, wo der Behandler im Grunde die Erkrankungssituation darstellt und ähnlich wie bei einem Tumorboard einen Vorschlag macht, wie man behandeln soll und kann über dieses internetbasierte Zweitmeinungsportal dann sich mit anderen Experten austauschen und findet dann den bestmöglichen Weg, wie man denn den Patienten beraten und behandeln soll.
Besteht auch die Gefahr der Übertherapie, gerade bei Hodenkrebs?
Ja, das ist genau eben der Punkt. Ich habe einen Hodentumor, der operiert ist, der eine gewisse Größe hat. Ich finde in den Schnittbildern vom Körper keinen eindeutigen Hinweis auf Streuherde, habe aber unter Umständen je nach Tumorgröße und Tumorart ein Risiko von 20%, dass der Patient doch irgendwo Mikroabsiedlungen hat, die ich jetzt noch nicht erkenne. Aber in 80% wird er keine Therapie brauchen. Und wo man früher sehr großzügig war und hat gesagt, nee, zur Sicherheit machen wir eine Therapie, da geht man eben den Weg jetzt, dass man eher zurückhaltender ist, um diese dann unnötigen Therapiefolgen von dem Patienten fernzuhalten. Also Tendenz eher weniger, aber engmaschig kontrollieren, dass wenn doch was kommt, dass man dann aktiv wird.
Hodenkrebs ist zwar die häufigste Tumorerkrankung bei den 20- bis 40-Jährigen, das haben wir eben besprochen, aber immer noch eine eher seltene Erkrankung. Mhm. Ist es dann sinnvoll, sich in einem spezialisierten Zentrum behandeln zu lassen, wenn Hodenkrebs auftritt, weil da einfach mehr Erfahrung eventuell besteht mit dieser dann doch letztendlich seltenen Krebserkrankung?
Die Leitlinien, die wir eben schon besprochen hatten, sind sehr, sehr gut ausgearbeitet, sodass doch das Wissen im Bereich der Urologie sehr weit verbreitet ist und die, sag mal, frühen Stadien sind eigentlich sehr, sehr gut in der urologischen Praxis bzw. in urologischen Kliniken behandelbar. Dann, wenn komplizierende Faktoren dazukommen oder wenn ein ausgedehnteres, metastasiertes Stadium vorliegt, dann ist es sicherlich gut, das in einem Zentrum zu behandeln mit der entsprechenden auch onkologischen Expertise. Auch dieses Zweitmeinungsportal, was ich vorhin erwähnt hatte, das ist ein wichtiger Teil, weil man dadurch tatsächlich sich die Expertise zur Absicherung nochmal dazu holen kann und dann tatsächlich weiß, dass man die bestmögliche Therapieplanung für den Patienten hat.
Hodenkrebs, ein Tumor mit guten Heilungschancen. Das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Und als Experte zugeschaltet aus Mannheim ist Professor Maurice Stefan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum Mannheim und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, einen Hörer aus Brandenburg. Ihre Frage bitte.
Ja, ich hätte gern gewusst, was Beta-HCG heißt. Also ich bin vor einigen Tagen in der Endokrinologie gewesen und bin aber lange Zeit, vielleicht sagen wir mal so, ich habe mit 21 die Diagnose Osteoporose bekommen und das ist eine sekundäre, weil ich einen Hodenhochstand hatte und es ist aufgrund dessen.
Herr Professor Michel, ich würde die Frage gerne an Sie weitergeben.
Ja, gerne. Also das HCG ist eine Substanz, die von dem Hodengewebe gebildet wird. Wenn wenig gebildet wird, ist es in Ordnung. Und wenn mehr gebildet wird, kann das Hinweis sein, dass dort ein Hodentumor vorliegt. Hier scheint es ja so zu sein, dass ein Hodenhochstand vorliegt oder vorlag. Und da richtet sich das Augenmerk natürlich ganz besonders auf den Hoden, den man untersuchen muss, schauen muss, wo der liegt und schauen muss, wie der strukturell aussieht. Aber es ist auf jeden Fall ein Befund, dem man nachgehen muss. Das andere ist, dass man in diesem Zusammenhang hier mal in Hang wegen der Osteoporose auch mal an das Testosteron denken muss. Denn die Hoden produzieren natürlich auch Testosteron, also männliches Geschlechtshormon. Und wenn das niedrig ist, kann das auch sekundär zu einer Osteoporose führen. Also da ist durchaus ein Zusammenhang gegeben. Und hier sollte zur endokrinologischen Abklärung sicherlich auch die Vorstellung bei einem Facharzt oder Fachärztin für Urologie erfolgen.
Ich hoffe, die Antwort hilft Ihnen weiter.
Naja, also ich habe einen Leistenhoden, da ist noch rudimentäres Hodengewebe. Ich bin jetzt 58 und habe 1968 eine Operation gehabt, die aber nicht von Erfolg gekrönt war, denn beide Hoden sind wieder zurückgesprungen, sind wieder in die Bauchhöhle rein. Und dann wurde 1985 eine Orchidopexie durchgeführt mit einem Hoden. Und die Osteoporose ist eben dadurch bedingt. Das ist schon abgeklärt.
Ja. Herr Professor Michel, vielleicht müssen wir erstmal die Fremdworte klären, die jetzt noch gefallen sind.
Also Hodenhochstand hatten wir besprochen. Orchidopexie heißt, dass der Hoden mobilisiert wird und nach unten ins Skrotum bewegt wird und dort fixiert wird, dass er nicht wieder hochrutscht. Das ist diese Orchidopexie, die man machen kann. Mhm. Und jetzt haben wir gehört, dass die Hoden sehr klein sind, dass nur noch rudimentäres Gewebe da ist. Und das spricht eben dafür, dass da vermutlich auch kaum Testosteron produziert wird. Ist denn der Testosteronspiegel mal gemessen worden?
Ja, der liegt momentan aufgrund des Alters wieder im unteren Normbereich. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal eine Hormonsubstitution mit diversen Präparaten. Die haben aber zu Nebenwirkungen geführt. Ich habe dann Brüste bekommen und die anderen Medikamente für die Osteoporose. Ich habe mittlerweile 10 gebrochene Wirbel. Die Bisphosphonate, die habe ich alle nicht vertragen. Da habe ich eine Kiefernekrose von bekommen und Knochen- und Muskelschmerzen. Und ja, also noch viel, viel mehr.
Mhm. Also bezüglich der Hoden muss man sagen, die brauchen sicherlich auch eine lebenslange urologische Nachsorge und Kontrolle. Und wenn da was Auffälliges wäre, müsste man sich auch mal überlegen, dass man da unter Umständen eine Biopsie macht. Das wäre das aus dem urologischen Bereich.
Vielen Dank für die Frage nach Brandenburg. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Markus Elk aus Stuttgart. Guten Morgen, Ihre Frage bitte.
Guten Morgen. Also bei mir, ich habe einen Hodentumor gehabt vor 17 Jahren, im Alter von 28. Bei mir wurde das Ganze von hinten rum aufgezäumt. Man hatte aufgrund einer Grippe, bin ich zum Arzt, da hat man festgestellt Lungenmetastasen, und aufgrund der Lungenmetastasen wurde dann der Tumor festgestellt. Insofern wurde die Therapie auch nicht erst mit der Operation, sondern mit Chemotherapie, Hochdosis und so weiter durchgeführt und dann ein Hoden entfernt und Lungenmetastasen entfernt. Aber lief alles gut bei Ihren Kollegen in Tübingen, Herr Professor Michel, das hat wunderbar funktioniert. Kann auch nur jedem empfehlen, da dann, wenn man das macht und wenn man die Diagnose hat, zügig voranzugehen, weil das alles schnell wachsend ist, ja. Meine Frage ist, die Prothese, die man mir eingesetzt hat, kann die lebenslänglich bleiben oder muss man die irgendwann austauschen?
Das ist eine gute Frage. Also erstens sind Sie ja tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, dass selbst im fortgeschrittenen Stadium die Heilungsmöglichkeiten sehr gut sind, auch wenn sie, wie Sie es geschildert hatten, natürlich sehr belastend waren mit dann auch noch einer Operation der Lungenmetastasen. Die Prothese, die man einsetzt, kann prinzipiell lebenslang belassen werden und muss nicht in festen Intervallen getauscht werden.
Weil das war mir nicht ganz klar. Und die Nachsorge, die ich betreibe, die wird jetzt ein bisschen weniger. Mhm. Also ich habe es in den ersten Jahren akribisch genau gemacht. Lungenklinik, Onkologie, Urologie. Und im Moment sagen die, haben die Kollegen aber gesagt, wenn man das erstmal bei Tumormarkern beim Hausarzt macht, kann man das erstmal so belassen, wenn das nicht wirklich problematisch ist.
Genau, bei der Nachsorge ist es so, dass das Rückfallrisiko früh nach Entdeckung und Therapie deutlich höher ist als im langen Verlauf. Und bei Ihnen ist ja jetzt 17 Jahre her, sodass man jetzt hier entsprechend die Intervalle deutlich reduzieren kann, aber das lebenslang auch im Prinzip fortführen soll. Ganz wichtig ist, dass man nicht nur die Blutwerte abnimmt, sondern tatsächlich urologisch auch ein Auge darauf hat und den anderen Hoden gut auch mit Ultraschall kontrolliert.
Herr Elk, vielen Dank für Ihren Fallbericht und die Frage nach Stuttgart. Ich schließe gleich noch eine Frage an, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Wann wird denn eigentlich so eine Prothese eingesetzt?
Die Prothese kann man in der Primäroperation gleich einsetzen. Wenn der Patient mit den ganzen vielen Dingen nicht überfordert ist, die zu entscheiden sind. Es geht ja auch noch um die Kryokonservierung, die vor einer Operation angesprochen wird, also das Einfrieren von Spermien.
Da kommen wir später auch noch genauer zu.
Kommen wir auch nochmal dazu. Und da kann man eigentlich in dem Primäreingriff diese Prothese gut einsetzen. Wenn man zu lange wartet mit der Entscheidung einer Prothese, dann kann das im Nachgang etwas schwieriger werden, weil das Skrotum, also das Hautgewebe unten am Hodensack, schrumpft und dann kann nicht mehr genug Platz sein für die Prothese. Also es ist eigentlich eine Entscheidung, die man vor der Hodenkrebsoperation treffen sollte oder relativ zeitlich im Fenster danach, aber nicht zu lang warten.
Und welchen Zweck erfüllt diese Prothese?
Die Prothese hat keinerlei endokrine Funktion, also die produziert natürlich kein Testosteron, sondern ist es letzten Endes eine kosmetische Sache, um im Skrotum zwei Hoden zu haben, also eine Prothese und einen anderen Hoden.
Vielleicht noch ganz kurz, weil wir auf die Nachrichten zulaufen, zwei Fragen, die uns per Mail erreicht haben. Welchen Einfluss haben eventuell enge Hosen oder Handystrahlung auf die Entstehung von Hodenkrebs?
Ja, das wird immer wieder diskutiert, ob diese, sagen wir mal, Überwärmung, die stattfinden kann, in Analogie zu der Überwärmung, wenn der Hoden in der Leiste liegt, also nicht in den Hodensack runtergewandert ist, ob diese Überwärmung das auch triggern kann. Da gibt es valide, gute Studien, die das eindeutig belegen würden, nicht. Das ist etwas, was so postuliert wird und behauptet wird, aber tatsächlich nachgewiesen ist beides nicht.
Bevor wir Ihre Fragen hier weiter beantworten, widmen wir uns jetzt aber zunächst einem speziellen Aspekt des Themas Hodenkrebs, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, und zwar den psychischen und sozialen Folgen einer Hodenkrebsdiagnose für junge Männer. Darüber habe ich vor der Sendung mit Annika Biel gesprochen. Sie ist Fachärztin für Urologie, medikamentöse Tumortherapie und Sexualmedizin und Expertin bei der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Meine erste Frage an Sie war: Wie groß ist der Anteil junger Männer, bei denen die Diagnose Hodenkrebs mit psychischen Problemen einhergeht?
Also da muss man direkt am Anfang differenzieren. Also dass man nach einer Krebsdiagnose traurig und oder auch ängstlich ist, ist ganz normal und trifft eigentlich auch nahezu jeden. Und dafür gibt es neben Freunde, Familie auch Psychoonkologen, die einem dadurch diese akute Krise gut helfen, auch in der Verarbeitung dieser Diagnose gut helfen. Das muss man differenzieren von einer wirklichen psychischen Störung, wie zum Beispiel eine pathologische Panikattacke oder Angststörung. Das ist eher selten. Diejenigen brauchen dann auch wirklich eine Psychotherapie und einen gut ausgebildeten Psychotherapeuten. Das ist aber, wie gesagt, selten.
Welche Ängste stehen denn bei jungen Patienten mit einer Hodenkrebsdiagnose im Vordergrund?
Ja, also gerade zu Beginn der Krankheit, also direkt nach Stellung der Diagnose, sind es eigentlich die existenziellen Ängste. Wie werde ich das überleben? Werde ich das überhaupt überleben? Wie geht es meiner Familie damit? Das sind so die tatsächlichen Ängste, die am Anfang der Erkrankung stehen. Wenn dann die oft sehr gute Prognose verinnerlicht ist, dann kommen auch weiterführende Themen wieder hoch, wie was passiert mit meinem Körper? Wie ist es mit der Sexualität? Werde ich Kinder bekommen können? Was ist mit meiner Libido? Das ist allerdings tatsächlich dann, wenn die existenziellen Ängste abgenommen haben. Aber dann ein eben sehr wichtiges Thema.
Sie haben eben schon das Thema Zeugungsfähigkeit, Familienplanung angesprochen. Die Zeugungsfähigkeit kann ja tatsächlich durch Hodenkrebs eingeschränkt werden. Ja, wie reagieren dann Patienten psychisch zumindest auf dieses Risiko?
Ja, man muss sagen, dass gerade bei der Diagnosestellung viele mit der Familienplanung noch gar nicht angefangen haben. Also viele unserer Patienten sind sehr jung, Anfang 20. Da ist es noch gar kein Thema gewesen. Und die Idee, ob sie eine Familie haben wollen oder nicht, ist noch gar nicht weiter gedacht worden. Und deswegen sind die am Anfang sehr überfordert mit dieser Situation. Und nicht selten ist so der erste Reflex im ersten Gespräch, dass man sagt, ich möchte gar keine Kinder. Das relativiert sich allerdings in demselben Gespräch noch zum Ende des Gespräches hin. Und die meisten nehmen dann das Angebot an, dass man zum Beispiel Samenzellen einfriert, um in Zukunft noch entscheiden zu können, ob ich eigene Kinder haben möchte oder nicht. In dem Zusammenhang muss man auch sagen, dass das in vielen Fällen auch bislang oft eine Kostenfrage war, denn das Einfrieren von Samenzellen war nicht umsonst. Das wird sich ja mit der neuen Gesetzesinitiative ändern.
Sie haben das Thema Kryokonservierung angesprochen, also das Einfrieren von Samenzellen vor einer Tumorbestrahlung. Und Ihre Erfahrung aus der Klinik ist, dass tatsächlich viele Patienten das wahrnehmen, dieses Angebot.
Genau, also die meisten sind wirklich sehr dankbar für die Möglichkeit. Man muss auch sagen, dass bei uns das nicht nur vor Bestrahlung angeboten wird, sondern auch tatsächlich vor der Abnahme des Hodens, dass das als Möglichkeit gegeben ist. Letztendlich muss man sagen, dass es aber auch nicht ganz so einfach ist, eine Samenzelle abzugeben. Das will ich an dieser Stelle nochmal einfügen. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie haben gerade diese Tumordiagnose erhalten, das Damoklesschwert, was Sie noch an Therapien bekommen müssen, schwebt über einem. Und Sie haben auch einen Zeitdruck, weil die Therapie in Kürze beginnt. Darunter dann die Samenzellen abzugeben, ist nicht immer ganz einfach. Und wenn das so ist, dass das nicht geklappt hat, dann haben wir schon Männer gehabt, die daraus tatsächlich psychische Probleme entwickelt haben. Und deswegen möchte ich das hier nochmal ansprechen. Wenn das nicht geklappt hat, dass man dann einfach nochmal mit dem Uro-Onkologen Rücksprache hält, was es noch an weiteren Möglichkeiten gibt, ist ganz, ganz wichtig.
Kennen Sie das aus der Klinik? Typische Effekte von einer Hodenkrebsdiagnose, die das Selbstbild der Patienten betreffen? Also gerade auch, wenn es um solche Dinge wie Zeugungsfähigkeit und Familienplanung geht?
Also junge Männer sind ja häufig betroffen und stecken auch gerade in ihrer Entwicklung, in einer Persönlichkeitsentwicklung. Und da kommen Themen wie Erkrankung, Krankenhaus, Chemotherapie einfach gar nicht so vor. Und das macht natürlich was mit denjenigen. Die Entwicklung von Selbstständigkeit, also viele sind gerade dabei, eine eigene Wohnung zu haben oder ihr Geld eigenständig zu verdienen, erleiden natürlich Rückschläge, weil unter so einer Therapie auch Hilfe gebraucht wird. Und das letztendlich, im letzten Punkt, macht es natürlich auch was mit dem sexuellen Selbstbewusstsein. Auch das kann natürlich leiden, wenn man merkt, die Libido ist nicht mehr so wie vor der Therapie oder auch das Auseinandersetzen mit, kann ich auf natürlichem Wege noch Vater werden? Das macht tatsächlich was mit einem und da ist es immer gut, wenn das aufgefangen wird.
Sollte die psychologische Begleitung von Hodenkrebspatienten verbessert werden? Ist die ausbaufähig? Sollte das sozusagen ein Standardelement der Therapie werden?
Ja, kann ich uneingeschränkt so sagen. Also eine Begleitung halte ich auf jeden Fall für sehr, sehr sinnvoll. Und da meine ich natürlich keine Psychotherapie so im klassischen Sinne, denn die meisten sind, wie gesagt, nicht psychiatrisch erkrankt. Aber so eine Unterstützung bei der Krankheitsverarbeitung in akuten Krisen zur Begleitung der Therapien halte ich wirklich für sehr sinnvoll. Und ich glaube, dass die großen Zentren da schon gut aufgestellt sind. Aber natürlich ist weiterhin Luft nach oben. Und was ich auch sehr hoffe, ist, dass es nahezu eine Selbstverständlichkeit wird, dass auch die jungen Männer nicht das Gefühl haben, wenn ein Psychologe kommt, ich muss mich dafür jetzt erklären, dass ich Hilfe brauche, sondern dass es tatsächlich einfach eine ganz normale Situation ist, genauso wie man einen Urologen braucht, dass man dann eben auch einen Psycho-Onkologen an seiner Seite hat.
Die Medizinerin Annika Biel über psychosoziale Folgen einer Krebsdiagnose, vor allem für junge Patienten. Weitere Informationen zum Thema und Hinweise auf Online-Veranstaltungen gibt es unter anderem auf der Internetseite der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Herr Professor Michel, anschließend an das Interview, das wir gerade gehört haben, welche Erfahrungen machen Sie im klinischen Alltag mit den psychischen Reaktionen Ihrer Patienten auf die Diagnose Hodenkrebs?
Das reißt tatsächlich junge Männer mitten aus dem Leben. Und es ist eine Schocksituation, die diese Patienten dann haben. Und auf jeden Fall ist das Angebot der psycho-onkologischen Mitbetreuung sehr, sehr wichtig. Also da muss man ein Augenmerk drauf haben. Die Kontaktzeit in der Klinik ist bei diesen Patienten relativ kurz. Wir haben, wenn wir andere große Krebsoperationen machen, die Patienten länger stationär, postoperativ zum Beispiel. Und hier ist es so, wenn die Entfernung des Hodens ansteht, ist es eigentlich eine Behandlung, die nur eine Übernachtung danach im Krankenhaus bedarf und dann gehen die Patienten wieder. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie entsprechend beim Facharzt für Urologie angebunden sind, der die Kontrollen macht und der dann auch nochmal sich um das Seelenheil dieser jungen Männer kümmert.
Aber sozusagen ein Standardelement der Therapie ist das noch nicht. Das muss dann schon nochmal extra über den Urologen oder auf Initiative des Patienten sozusagen erfolgen.
Ist also für die anderen großen Operationen, wo die Patienten länger in der Klinik sind, kriegen im Grunde alle Patienten so eine psycho-onkologische Betreuung während des stationären Aufenthaltes noch angeboten. Bei diesen jüngeren Männern, die schnell wieder gehen, muss man das organisieren ambulant. Aber das wird auch nicht aufgezwängt, sondern es wird dem Patienten nahegelegt und die Möglichkeit dargestellt und dann eruiert, ob der Patient davon profitiert oder nicht.
Wir haben wieder eine Reihe von Anrufern in der Leitung. Der erste ist Herr Stampel aus Marburg. Guten Morgen, Herr Stampel. Sie haben selber Hodenkrebs gehabt.
Ja, vor etwa 40 Jahren. Mittlerweile bin ich über 70 und 20 Jahre nach diesem Eingriff hatte ich einen Herzinfarkt. Ich wusste monatelang nicht, woher und warum ich überhaupt einen Herzinfarkt hatte und erst in einer kardiologischen Turngruppe hat der betreuende Arzt eine anständige Anamnese aufgenommen. Das heißt, er hat nachgefragt, was für Vorerkrankungen ich hatte vor diesem Herzinfarkt. Und dann kam raus, ich hatte den Hodentumor, der hinterher aus Vorsichtsgründen bestrahlt worden ist. Und diese Bestrahlung, die reichte von der rechten Leiste, wo auch die Sachen entfernt wurden, die Ärzte wissen sicherlich, der Name fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls S-förmig bis zur Wirbelsäule und dann T-förmig auch in den Herzbereich. Und diese Bestrahlung, die hat eben 20 Jahre später einen Herzinfarkt verursacht. Frage ist jetzt, ist diese Bestrahlung oder vorsorgliche Bestrahlung mittlerweile nicht mehr Bestandteil der Therapie? dann würde sich meine Frage erübrigen.
Herr Stampel, vielen Dank. Herr Professor Michel, wir haben das Thema vorhin kurz angesprochen, Risiko durch Bestrahlung.
Also prinzipiell gibt es die Bestrahlung natürlich noch. Sie ist sicherlich weiter verfeinert und weiter verändert worden. Bei Ihnen war das jetzt sehr lange her. Heute ist üblicherweise in diesem Bestrahlungsfenster nicht das Herz mit inkludiert. Wie es vor 40 Jahren jetzt bei Ihnen genau war, das vermag ich nicht zu sagen. Aber das ist tatsächlich etwas, was man heute ausspart. Und deswegen würde das heute nicht mehr das Risiko für einen Patienten erhöhen, einen Herzinfarkt zu kriegen. Wenn ein Patient in seinem Leben wegen einem Hodenkarzinom eine Chemotherapie hatte, dann steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Stoffwechselstörungen. Aber die Bestrahlung würde das heute nicht mehr machen. Die ist so fein aufgeteilt, dass das Herz nicht im Strahlenfeld liegt.
Herr Stampel, beantwortet das Ihre Frage?
Ja, durchaus.
Dann vielen Dank für den Anruf. Wir gehen weiter. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Ulisch aus Filde. Guten Morgen.
Ulisch, guten Morgen.
Guten Morgen.
Bad Vilbel.
Bad Vilbel, ja. Entschuldigung.
Ja. Gut, ich rufe an und zwar, es geht um meinen Sohn, 45 Jahre, voriges Jahr, Hodenkrebs und zwar ein Zufallsbefund. Er hat Morbus Crohn und hatte eine Untersuchung, MRT von dem Bauchraum. Da wurden zwei vergrößerte Lymphknoten entdeckt. Daraufhin wurde weiter untersucht und er hat tatsächlich Hodenkrebs. Es wurde ein Hoden entfernt, anschließend mit einer starken Chemo und nochmal eine Woche später nach Abschluss der Chemo einen Hinterwandinfarkt. Meine Frage geht aber dahin, und zwar die Nachuntersuchungen, die jetzt regelmäßig gemacht werden, da hatte er vor der Operation den Beta-HCG 3. Nach der Chemo und weitere Untersuchungen ist er gestiegen auf 5 und ist jetzt 5 geblieben. Meine Frage ist, der behandelnde Onkologe sagt, der darf nur nicht weiter steigen. Ich mache mir aber darüber schon Sorgen, denn er sollte eigentlich kleiner als 2 sein. Das ist die erste Frage. Die zweite hätte ich bitte auch noch. Und zwar geht es darum, es ist bei der letzten MRT eine Adenomyomatose des Gallenblasenfundes entdeckt worden, in Klammer polyboide Veränderungen. Darüber hinaus Status idem. Könnten Sie mir bitte dazu etwas sagen?
Danke für die Frage. Herr Professor Michel, fangen wir systematisch an. Die erste Frage, vielleicht helfen Sie uns gerade, die Werte einzuordnen, die Frau Ulisch uns da genannt hat.
Ja, das sind ja Blutwerte. Also hier werden Botenstoffe untersucht, die im Blut vorkommen können, in verschiedenen Konzentrationen. Und es ist tatsächlich so, dass man da laborabhängig gewisse Normwerte hat. Die können aber individuell auch etwas darüber liegen, ohne dass das einen Krankheitswert hat. Wenn man die Geschichte hinter sich hat, ist man dann natürlich alarmiert, wenn man nicht genau in die Norm fällt. Aber ich würde dem behandelnden Onkologen hier zustimmen, dass man den Wert entsprechend weiter kontrolliert und er darf auch bei einem Gesunden ohne die Vorgeschichte tatsächlich etwas über der Grenze liegen. Das muss nicht gleich pathologisch sein und dieses Vorgehen ist sehr weise. Es gibt dazu noch ganz neue Entwicklungen von neuen Werten. Wir hatten ja vorhin das HCG, das LDH und das AFP besprochen. Es gibt jetzt noch den Signalbotenstoff M371. Das ist so ein kleines Partikel, Mikro-RNA heißt das, was jetzt auch eingeführt wird. In der jüngsten Vergangenheit und Zukunft wird das mehr und mehr etabliert werden. Und das hat eine sehr hohe Empfindlichkeit und wird sicherlich da auch zum Einsatz kommen in dem Bereich Blutwerte. Interessant bei der Geschichte, die Sie geschildert haben, ist die, dass es durch ein MRT auffällig geworden ist. Und das ist eine Sonderform, die wir vorhin nicht besprochen haben. Es gibt tatsächlich Patienten, die haben vom Tasten einen normalen Hoden und würden das so auch nicht merken, haben einen sogenannten ausgebrannten Hodentumor, dann selten, aber gibt es, die dann über die Metastasen auffällig werden. Und das war ganz offenkundig hier der Fall.
Lassen wir uns noch schnell auf den zweiten Teil der Frage schauen. Da ging es um eine Zusatzdiagnose mit einer Menge Fachbegriffe.
Das war die Gallenblase betreffend, ne?
Gallenblase, genau. Das ist neu.
Genau. Und bei dem Gallenblasenfundus muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich als Urologe zu weit weg von der Gallenblase, um das beurteilen zu können. Das ist eine Fragestellung, die muss man mit einem Facharzt für Gastroenterologie, da sollte der Patient sein, weil er ja einen Morbus Crohn hat, besprechen oder tatsächlich mit dem Facharzt für Chirurgie. Hat aber mit dem Hodentumor definitiv nichts zu tun.
Frau Ohlisch, vielen Dank für Ihre beiden Fragen. Ich würde gerne eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat. Darin schreibt eine Hörerin, Sie haben es gerade in Ihrer Einführung erwähnt, dass der Hodenhochstand ein erhöhtes Risiko für den Hodenkrebs darstellt. Da haben wir im ersten Drittel der Sendung drüber gesprochen. Sie schreibt, meinem heute knapp 15-jährigen Sohn wurde im Alter von circa 3 Jahren der sogenannte Gleithoden operativ fixiert. Mhm. Die Frage, zu welchen ärztlichen Vorsorgemaßnahmen, in welchen Abständen außer Selbstabtasten raten Sie bei dieser Konstellation?
Ja, das ist jetzt tatsächlich so, dass das relativ frühzeitig korrigiert wurde. Das ist gut. Mhm. Das Risiko ist gering erhöht. Das ist nicht dramatisch erhöht, wenn das jetzt so alles erfolgt ist. Das ist gering erhöht und es ist tatsächlich so, dass die Selbstabtastung völlig ausreichend ist und man jetzt nicht routinemäßig jährlich zum Ultraschall des Hoden gehen müsste.
Eine weitere Frage, die uns per Mail erreicht hat, er schreibt ein Hörer, ich bin mit Anfang 50 vor 11 Jahren einseitig an Hodentumor erkrankt. Es gab eine Amputation eines Hodens, 2-mal stationäre Chemotherapie. Unklar ist mir, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer Wiederkehr der Erkrankung am anderen Hoden ist. Auf die Wahrscheinlichkeit wurde von Seiten meines Urologen hingewiesen. Seit 11 Jahren bin ich zwar symptomfrei, aber eine Unruhe bleibt. Also das Thema Sorge vorm Rezidiv oder ja vor einer Erkrankung des anderen verbliebenen Hodens.
Ja, das hatten wir vorhin mal gestreift, dieses Thema. Prinzipiell sind 11 Jahre ohne Rezidiv eine sehr, sehr gute Zeit. Das heißt, das Risiko an sich, dass im Körper an einer anderen Stelle was nochmal auftritt, ist sehr gering und dementsprechend werden die Kontrollen angepasst. Man sollte schon auf den anderen verbliebenen Hoden schauen und wenn der im Ultraschall unauffällig ist und auch nicht so kleine Mikroverkalkungen hat, dann ist das Risiko, dass in diesem Hoden etwas auftritt, ebenfalls sehr gering und man wird entsprechend die Intervalle ausdehnen und größere Abstände einpflegen, sodass insgesamt die Konstellation günstig ist. Das Risiko sicherlich ganz leicht erhöht ist im Vergleich zum Nichterkrankten, aber die Prognose doch auch sehr günstig ist und es sollte nicht zu einem Rezidiv kommen.
Machen wir weiter mit Anrufern. In der Leitung ist ein Hörer aus Kaiserslautern. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Ihr Erfahrungsbericht.
Ja, also der Körper ist ja ein wahres Wunderwerk, möchte ich mal vielleicht ganz kurz mehr oder weniger so ein bisschen in die Richtung zu dem, was ich sagen möchte, mehr oder weniger. Es ist halt, manchmal überrascht er uns und manchmal beruhigt er uns, Gott sei Dank. Also das kommt, das sage ich deswegen wegen diesen Dingen, die mir auch bei mir aufgefallen sind. Und da war es eben so, wie auch der Spezialist aus Mannheim auch mal gesagt hatte, unter Duschen soll man das immer mal so ein bisschen ertasten. Und das hatte ich dann auch auf einmal, ist klar, man wäscht sich ja, man macht sich sauber. Und auf einmal hatte ich am Hoden gemerkt, und das war dann einige Tage war es da, so in der Form am Hoden, also nicht direkt an den Hodenballen, so zwischen den Hoden, immer so hin und her ein bisschen gespielt, wie so ein Bällchen hat sich das angefühlt. Das hat mich natürlich auch total irritiert, ich war total aufgebracht. Und dann aber überraschender und freudigerweise nach, ich weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen war es auf einmal wieder weg. Ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich habe erst gedacht, war das ein Pickel oder so. Aber es war unter der Haut. Das habe ich auf jeden Fall gefühlt. Und vielleicht das noch ganz kurz. Dann bin ich auch zum Urologen und der konnte auch nicht direkt finden. Ne? Die andere Sache ist, aber das das hatte ich schon ein bisschen früher, aber das ist noch nicht weggegangen. Beim Geschlechtsverkehr, also vorher war das alles wunderbar und jetzt, er wird zwar noch, also dass ich das tun kann und dass es geht, aber kaum bin ich dann bei der Sache, kommt so viel Energie auf einmal, ich kann es nicht mehr halten. Ne? Und es kommt halt direkt durch. Und das andere, wenn ich dann an den manchmal, ist nicht immer so, fühlt sich die Hodenhaut, fühlt sich, also was ich auch vorhin kurz bei der Erklärung so ein bisschen gehört habe, dass das manchmal halt vorkommt, hat sich die Haut so angefühlt, nicht von der Temperatur, aber als wäre sie gefroren. Aber jetzt ist es doch auch wieder etwas entspannter, meistens auch so in der Regel. Und meistens, wenn ich auch selbst so drauf schaue, ist er halt irgendwie auch ein Symptom, was mir auch aufgefallen ist, dass er klein ist. Aber wenn ich dann in den Erektionsbereich komme, dann denke ich manchmal, das sind zwei verschiedene Welten. Also deswegen, da bin ich etwas manchmal auch überrascht und finde, weiß da selbst im Moment keine Antwort so richtig drauf. Daher deswegen mal meine Fragen. Fragenflut, entschuldige.
Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich würde da mal zwei Fragen rausgreifen. Und zwar, das erste war diese Struktur im Hodensack. Herr Professor Michel, kann es da sozusagen auch zu falschem Alarm kommen? Oder kann man da was ertasten, was da auch normalerweise hingehört, worüber man sich dann vielleicht Sorgen macht?
Also so wie ich es verstanden habe von der Schilderung, war es aus meiner Sicht eher doch etwas im Hautbereich, was nach oben nicht sichtbar war. Aber dort sind ja Talgdrüsen und die Behaarung setzt ja auch in der Hodenhaut an. Und die Hodenhaut ist ja schon was ganz Besonderes. Die normale Haut sitzt ja fest über Fettgewebe oder Muskelgewebe oder Knochen. Und das ist beim Hodensack natürlich anders. Da ist es im Wesentlichen nur Haut, die innen allerdings viele Schichten von unterschiedlichen Gewebestrukturen hat. Aber das hört sich für mich so an, dass das etwas im Hautbereich war. Es kann auch mal sein, dass am Nebenhoden Probleme auftreten, die sich auch von selber wieder machen und die entsprechend abzugrenzen sind. Aber hier ist ja richtig entschieden worden. Der Facharzt hat drauf geguckt und hat gesagt, das ist soweit alles in Ordnung. Das andere Thema, was angesprochen wurde mit der Hodenhaut, ist, dass die Hodenhaut tatsächlich muskuläre Elemente auch mit enthält, weil das sich ausgestülpt hat aus der Bauchdecke und die Hodenhaut sehr variabel ist in ihrem Zustand. Und so wie Sie es beschrieben haben, sind es im Wesentlichen Normalzustände, die sein können, dass die eben sehr entspannt ist, die Haut ist und dann der Hodensack größer erscheint und dass der sich aber auch zusammenziehen kann und dann tatsächlich der Hodensack an sich fester und kleiner wird. Also das hat sich für mich eher nach den normalen physiologischen Vorgängen angehört.
Das wäre auch die zweite Frage, die ich noch herausgegriffen hätte. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal auf eine Mail schauen, die wir bekommen haben. Das sind zwei Fragen. Einmal, gibt es einen Zusammenhang zwischen Hoden- und Prostatakrebs? Und dann gibt es Langzeitfolgen, die durch eine Vasektomie ausgelöst werden können.
Gute Themen, also Prostatakrebs und Hodenkrebs hat nichts miteinander zu tun. Die erhöhen nicht gegenseitig das Risiko. Und das andere ist das Thema mit der Vasektomie. Da geht es ja darum, dass die Samenleiter durchtrennt werden können, wenn ein Patient eine abgeschlossene Familienplanung hat. Und hier besteht auch kein Zusammenhang.
Klare Antworten zum Schluss. Ganz herzlichen Dank. Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Hodenkrebs, ein Tumor mit guten Heilungschancen. Als Experte aus Mannheim zugeschaltet war Professor Maurice Stefan Michel, Direktor der Klinik für Urologie und Urochirurgie am Universitätsklinikum Mannheim. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und viele Grüße nach Mannheim. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.